Vor mir sitzt gerade ein ziemlich außergewöhnliches Wesen. Eine humanoide Form, graue Färbung, lange dünne Gliedmaßen, eben solche Finger und riesige Augen. Trotzdem braucht ihr euch keine Sorgen machen. Im Frankfurter Zoo ist keine fliegende Untertasse abgestürzt. Ihr hört nur gerade eine Folge Kennt ja kein Schwein. Also das Format unseres Podcasts Hinter dem Zoo geht's weiter, wo wir Tiere aus dem Frankfurter Zoo vorstellen, die, ja, der Name sagt es, eher unbekannt sind. Ich bin Marco Dinter und die Stars der heutigen Folge sind die grauen Schlanklorys. Ich bin heute im Frankfurter Gimmickhaus unterwegs, also unserem Nachttierhaus, wo Tag und Nacht künstlich vertauscht wurden. Das heißt, man kann als clevere technische Lösung sozusagen auch nachtaktive Tiere wie den Schlanklori zu einer halbwegs zivilen Uhrzeit beobachten. Und ich bin nicht alleine hier, sondern ich bin zusammen mit meinem Kollegen, dem Tierpfleger Martin Rödel, der hier im Gimmickhaus arbeitet. Hallo Martin.
Hallo Marco, freut mich, dass du gekommen bist.
Ihr hört es wahrscheinlich auch, es zirpt auch ein bisschen überall um uns rum. Also wir sind hinter den Kulissen jetzt gerade, stehen vor einer Anlage von Tieren und um ehrlich zu sein, sehe ich nicht so viel. Wer lebt denn hier?
Ja, wir stehen hier vor der Anlage von zwei von unseren Schlanklorys. Und zwar sind hier einmal unser Gary, das ist das Männchen, der hier lebt, und die Frau Cinnamon, das ist seine Gefährtin.
Und erstmal könnt ihr die auseinanderhalten?
Also wir können die beiden auseinanderhalten. Natürlich, wenn man jeden Tag mit den Tieren arbeitet, dann sieht man so kleine, feine Unterschiede. Und um uns das Ganze aber auch im Dunkeln etwas zu vereinfachen, sind die Schlanklorys bei uns teilweise mit Ringen versehrt. Also die haben kleine Ringe an den Füßen. Und die Frau Cinnamon hat einen weißen Ring und der Gary ist ringlos. Und da kann man so ganz gut dann voneinander unterscheiden.
Wie sieht denn ein Schlanklori aus? Die meisten Hörerinnen und Hörer haben so ein Schlanklori vielleicht noch nicht gesehen. Wir haben in der Anmoderation haben wir ein bisschen über Aliens gesprochen. Vielleicht kannst du die uns mal ein bisschen positiver beschreiben.
Also für viele wirken die Schlanklorys erstmal etwas skurril, weil sie sehr, sehr lange Gliedmaßen haben, sehr, sehr lange und sehr dünne Gliedmaßen haben. Im Gegensatz zum Beispiel zum etwas populären Plumblori, den vielleicht der ein oder andere Hörer kennt, haben die Schlanklorys eben sehr, sehr dünne, feine Gliedmaßen. Sehr charakteristisch sind ihre großen Augen, die sie einfach brauchen, um in der Nacht besser sehen zu können natürlich. Und auch ihr ganzes Verhalten ist sehr versteckt, relativ unscheinbar, bewegen sich sehr, sehr langsam fort, können nicht springen und sind so ein bisschen die Geister nachts im Wald quasi.
Das hat man eben ganz gut sehen können. Du hast die auch schon mal ein bisschen angelockt mit Futter. Was fressen die dann hier so?
Also Schlanklorys ernähren sich in der Natur eigentlich hauptsächlich von Insekten, zu 90-95% wirklich von Insekten. In der Natur fressen sie vielen natürlich nachtlebende Insekten, wie zum Beispiel verschiedene Falterarten oder Motten etc. Bei uns hier im Zoo füttern wir auch überwiegend Insekten, natürlich ganz andere Arten als in der Natur. Und darüber hinaus kriegen sie ja noch andere tierische oder eiweißhaltige Sachen, wie zum Beispiel gekochtes Ei und ein bisschen Obst und ein bisschen Gemüse.
Jetzt hast du sie eben versucht mit Wachsmaden anzulocken, dass wir eigentlich ein schönes Video für Social Media bekommen. Und dann kam der ja wirklich auch ganz langsam angeschlichen aus dem Dunkeln. Das heißt, das ist schon eine sehr typische Bewegung. So dieses wirklich ja irgendwie einen Fuß vor den anderen setzen, ganz lange überlegen gefühlt bei jedem Schritt.
Genau, also das ist wirklich so die Strategie von den Schlanklorys, quasi nicht aufzufallen für eventuelle Feinde. Und ja, die bewegen sich wirklich ganz, ganz langsam fort, ganz, ganz vorsichtig. Und auch wenn wir mit den Tieren arbeiten, wenn wir die Tiere irgendwie aus der Hand füttern, um die besser zu kontrollieren, brauchen wir auch immer sehr, sehr viel Geduld, weil das ist kein Tier, was sofort ans Gitter oder zu uns direkt kommt, sondern das braucht immer einige Minuten, bis das Tier gemerkt hat, okay, hier ist alles safe, hier ist alles ruhig, ich kann mich langsam nähern. Genau, sie können auch schnell werden, tatsächlich, ja. Das kriegt man aber wirklich nicht mit, ja. Also man, es kann passieren, wenn man irgendwie mal kurz auf den Boden guckt und dann sitzt das Tier auf einmal über einen, ja, und man hat irgendwie gar nichts mitbekommen, ja, weil die sich wirklich sehr, sehr langsam fortbewegen und fast geräuschlos tatsächlich.
Jetzt hast du gesagt, um sie besser zu kontrollieren, also ihr guckt natürlich, geht es den Tieren gut, ganz klar, das ist ja Teil eures Jobs. Wie nah kommt ihr denn an so ein Schlangenlori dran?
Also wir können sehr gut mit unseren Schlangenloris arbeiten. Wir machen seit ungefähr 7 Jahren so ein bisschen medizinisches Training mit den Schlangenloris, weil früher, auch als ich hier angefangen habe, waren Schlangenloris eigentlich immer nur kleine Fellknäuel irgendwo in der Ecke des Geheges und man hat nicht viel von denen gesehen tatsächlich. Und dann haben wir so ein bisschen angefangen, diese so ein bisschen zu sensibilisieren, dass wir die Tiere aus der Hand gefüttert haben oder dass die Tiere sich gewöhnt haben, und Sachen aus der Hand von uns zu nehmen. Und das klappt mittlerweile wirklich bei allen Schlangenloris sehr, sehr gut. Das heißt, wir können die Tiere einfach besser kontrollieren, falls irgendwie mal kleine Verletzungen sind oder kleinere Schrammen etc. Und wir können jeden Schlangenlori wiegen tatsächlich auch. Wir haben eine spezielle Waage für die, wo die draufklettern können. Und da können wir wöchentlich ein Gewicht von denen nehmen und haben einfach einen Vergleichswert dann immer.
In welcher Größenordnung liegt das bei so einem Schlangenlori?
Also ausgewachsene Schlangenloris wiegen zwischen 220 und 300 Gramm.
Also doch schon eher ein Fliegengewicht quasi.
Ein Fliegengewicht, ja.
Jetzt hast du gesagt, alle Schlangenloris machen tiermedizinisches Training, ihr könnt die wiegen. Das heißt, es gibt nicht nur Gary und Cinnamon, sondern noch mehr hier bei euch.
Wir haben im Moment 8 Stück tatsächlich. Und haben ein Pärchen fest zusammen. Das ist hier der Gary und die Frau Cinnamon. Und wir haben noch eine Tochter mit ihrer Mutter dauerhaft zusammen. Und aktuell leben alle anderen Schlangenloris einzeln.
Wie muss man sich das vorstellen? Wie werden die gehalten? Also wie muss ich so ein Gehege einrichten, damit sich ein Schlangenlori wohlfühlt?
Also ganz wichtig für Schlangenloris ist ein gewisser Schutz, Sichtschutz und einfach Rückzugsorte, wo sie sich zurückziehen können tatsächlich, wenn zu viele Besucher vom Gehege stehen zum Beispiel. Also sie sind sehr geräuschempfindlich, reagieren auch viel auf Schatten tatsächlich. Viele Klettermöglichkeiten, viele dünnere Äste, wo sie gut klettern können. Und wie gesagt, ganz wichtig sind einfach Sichtschutze, damit die Tiere sich von unseren Blicken entziehen können und sich auch den Blicken von den Besuchern natürlich irgendwie ein bisschen entziehen können.
Und wenn das dann alles klappt, gibt es dann auch Nachzuchten? Also habt ihr hier auch schon Nachwuchs gehabt?
Ja, also wir haben Schlangenloris, die im Frankfurter Zoo schon vergleichsweise häufig nachgezogen. Hier wird ja auch das europäische Erhaltungszuchtprogramm für die Schlangenloris geführt und haben jetzt seit ein paar Monaten 2 neue Tiere aus London bekommen. Das ist einmal die Frau Cinnamon und wir haben noch ein jüngeres Männchen bekommen und der soll dann in absehbarer Zeit auch mit den Weibchen von uns züchten.
Jetzt hast du mir quasi die Brücke direkt in den Mund gelegt mit dem europäischen Erhaltungszuchtprogramm. Das wird hier geführt. Das macht mein Kollege Dr. Johannes Köhler, mit dem ich jetzt spreche. Und ich danke dir erstmal für das Interview, Martin.
Ich danke dir.
Von den Schlangenloris bei uns im Zoo wollen wir jetzt nochmal einen Schritt zurücktreten und das große Ganze betrachten. Dazu habe ich meinen Kollegen Dr. Johannes Köhler bei mir ins Studio eingeladen. Den kennt ihr auch schon aus diversen Folgen. Johannes ist nicht nur Kurator hier im Frankfurter Zoo und damit für die Schlankloris zuständig, sondern er koordiniert auch das Erhaltungszuchtprogramm des Europäischen Zooverbandes, also das EEP für diese Art. Das war jetzt viel Vorrede. Erstmal hallo Johannes, schön, dass du da bist.
Hallo Marco.
Die IUCN, also die Weltnaturschutzunion, stuft den grauen Schlanklori als potenziell gefährdet ein. Was heißt das denn jetzt so konkret?
Ja, bei den grauen Schlanklories ist es tatsächlich so, dass das Assessment der IUCN, also die Einschätzung der Gefährdungsgrade, bezieht sich da jetzt auf die ganze Art. Auf Loris lüdekerianus, wie er auf wissenschaftlich heißt. Das ist auch schon gleich das Problem, weil man, wenn man den Bedrohungsgrad von einer Tierart oder einer Tierform feststellen will, dann muss man natürlich schauen, wo die überhaupt vorkommt und das ganze Verbreitungsgebiet zum Beispiel mal ins Auge fassen. Und bei den Schlanklories ist es tatsächlich so, dass es taxonomisch, also die Namensgebung innerhalb der Schlanklories, ist ziemlich kontrovers. Und der graue Schlanklori sieht nicht überall gleich aus, wo er vorkommt. Er kommt von den Western Ghats, also Westindien, bis Südindien vor und auf Sri Lanka eben auch in verschiedenen Formen. Und das ist, kommt eben ganz drauf an, wie man diese Formen bewertet. Wie bedroht die dann sind. Wenn man das Ganze betrachtet, den ganzen grauen Schlanklori, dann kommt die IUCN zu dem Schluss, die sind near threatened, also zu Deutsch potenziell gefährdet. Wenn man die einzelnen Populationen anguckt, dann könnten die natürlich einen höheren Bedrohungsgrad haben, ohne weiteres. Und das ist auch der Fall. Also 2015 hat man innerhalb des grauen Schlanklories noch mehr Unterarten unterschieden als heutzutage. Und die Unterart, die wir hier im Zoo haben, oder die damalige Unterart, die wurde 2015 als endangered. Also was ist das auf Deutsch wieder?
Endangered ist stark gefährdet.
Ja, und sie hat natürlich ein kleineres Verbreitungsgebiet. Und dieses kleinere Verbreitungsgebiet führt natürlich zu einem höheren Aussterberisiko.
Das heißt, wir schauen eigentlich dann auch, okay, welche Unterart halten wir jetzt hier im Zoo und wie gefährdet ist die und dann eben nicht die ganze Art. Vielleicht ist da ein Beispiel, was man tendenziell eher kennt als den Schlanklori, der Berggorilla, der ja sehr ikonisch ist, Wappentier der Zoologischen Gesellschaft und so weiter. Das ist ja auch nur eine Unterart des östlichen Gorillas und der ist zum Beispiel nicht so stark bedroht wie die andere Unterart des östlichen Gorillas. Alles zusammen aber dann auch wieder vom Aussterben bedroht. Und diese Kategorien sind für uns natürlich wichtig, um zu klassifizieren, wie geht es denn dem Schlanklori erstmal, aber wie du sagst, nicht sehr einfach, weil es dann eben vielleicht gar nicht den Schlanklori gibt.
Genau, das Ganze ist relativ hochgradig verwirrend und man muss sich dazu natürlich irgendwie verhalten. Das kann natürlich dazu auch führen, dass die Populationen, die wir im Zoo haben, was ist das überhaupt, was wir in den Zoos haben? Wenn wir jetzt zum Beispiel Schlanklories aus Indien haben, aus Südindien und aus dem nördlichen Sri Lanka und aus dem zentralen Sri Lanka, dann wären die nach heutiger Taxonomie alle Loris lüdekerianus, also alles ein Taxon und damit wäre es gut, mit denen weiter zu züchten. Wenn wir das weiter aufspalten würden, käme plötzlich einer und würde sagen, ja, das sind ja alles Hybriden. Die haben dann natürlich einen erheblich reduzierten, Conservation Value, einen Naturschutzwert. Wenn wir hier Formen züchten, die es da draußen gar nicht gibt, sozusagen den Zooschlanklori, der ein Mischmasch von diesen verschiedenen Populationen ist. Und das hat diese Taxonomie, die vielleicht für viele Kolleginnen und Kollegen hier im Zoo eher so ein bisschen akademisches Beiwerk ist, hat das unter Umständen direkt ziemlich drastische Auswirkungen auf Schutzmaßnahmen, auf Bedrohungsgrade, auf Erhaltungszuchten und damit dann auch auf die Erhaltung der Biodiversität. In unserem Fall mit den Schlanklories ist es allerdings so, dass wir wissen, wo die sogenannten Founder herkommen. Also diejenigen Tiere, die damals der Wildnis entnommen wurden, um die Zoopopulation zu gründen. Und da haben wir tatsächlich für die Schlanklories, die wir hier haben, Fundortdaten. Wir wissen, was das ist. Bis vor kurzem war das noch Loris lüdekerianus nordicus, der nördliche graue Schlanklori. Und diese Unterart ist jetzt eben eingestampft nach der letzten Arbeit. Und damit ist es einfach nur noch Lydekerianus, Lydekerianus. Das kann sich durchaus auch noch ändern, weil die Arbeit, die diese Unterarten, sag ich mal, eingestampft hat, auch ja kritisiert, dass die damalige Unterart Nordicus, also diejenigen, die wir haben, genetisch sich aufgrund der Daten, die vorliegen, nicht gut abtrennen lässt. Aber die Daten sind auch wirklich nicht besonders gut. Es sind wenige Basenpaare. Es war eine rein genetische Arbeit. Die Sequenzlängen sind nicht sehr lang. Zum Teil gibt es sogar Widersprüche in der Bezeichnung. Ich muss dringend nochmal jetzt die nächsten Tage in GenBank nachgucken. Das ist die Datenbank, wo man seine DNA-Sequenzen hinterlegt, wenn man was forscht. Und da ist dann halt eine wunderschöne DNA-Sequenz, fein. Und dann möchte man aber eigentlich auch noch wissen, von welchem Tier habt ihr die denn? Und bei manchen Arten steht in GenBank die eine Art dran und in dem dazugehörigen Paper die andere Art.
Okay, also und, da ist noch ein bisschen...
So ein bisschen wirr. Und dann manchmal hat man tatsächlich auch den Fall, dass man, dass Leute eine genetische Arbeit untersuchen und nehmen also eine Gewebeprobe und ziehen eine Sequenz daraus und veröffentlichen eine Arbeit, stellen auch brav die Sequenz in GenBank ein. Und wenn man dann fragt, ja, darf ich das Tier denn mal sehen? Liegt das in irgendeinem Museum? Dann gibt's dieses Tier nicht. Es wurde kein sogenannter Voucher-Specimen hinterlegt, kein Exemplar. Wir können es uns nicht mehr angucken. Das muss nicht immer schlimm sein. Man kann ja auch nicht da jedes Mal irgendwie ein Tier töten und ins Museum schleppen. Aber haben wir denn wenigstens Fundortdaten? Wissen wir denn,
wo das Tier ursprünglich lebte,
von,
quasi? Ja.
Von welchem Baum habt ihr denn bitteschön dieses Tier gepflückt, um die Gewebeprobe zu nehmen? Und dann kann es auch sein, dass da nicht viel hinterlegt ist. Dass das ein uraltes Museumsexemplar ist, kann manchmal sein, wo dran steht als Fundort Ceylon, was heute sowieso schon mal Sri Lanka hieß. Sri Lanka ist zwar eine kleine Insel, aber so klein nicht. Also ein bisschen enger hätten wir es gerne eingegrenzt.
Vielleicht müssen wir hier einen kleinen Exkurs machen. Magst du mal kurz drauf eingehen, an welchen Parametern man denn festmacht, wann es eine eigene Art ist? Also was schaue ich mir an, um zu unterscheiden, okay, das ist jetzt das unterscheidet sich so stark, da sage ich jetzt, die beiden Tiere gehören unterschiedlichen Arten an.
Ja, man braucht da natürlich, man muss eine sogenannte Diagnose schreiben für seine Art, wenn man sie beschreiben möchte. Und eine, ja, da schreibt man gemeinhin ein Set von verschiedenen Merkmalen zusammen, dass alle Tiere dieser hypothetischen Art vereint und abgrenzt von den nächstähnlichen Formen. Das sind natürlich so morphologische Sachen, je nachdem, wo man da spricht. Also bei Reptilien, wo ich das ja früher dann mitgemacht habe, da sind es häufig so Beschuppungsmerkmale.
Irgendwelche Nasalschuppen und sowas, das kenne ich auch noch.
Schuppenzählen, bei ja, vielen Insekten Tarsenformeln, ne, dann auf höherem Level. Kann man also alles Mögliche nehmen. Der Hintergrund ist der, man beschreibt, man muss darlegen, dass alle Tiere dieser Gruppe gut unterscheidbar sind von den anderen Tieren. Und damit stellt man die Hypothese auf, das sind die, weil die einer Art angehören. Das wird eine Fortpflanzungsgemeinschaft sein. So erklärt sich diese Stringenz innerhalb dieser Gruppe von Tieren. Heutzutage ist es natürlich auch recht oft, dass man genetische Marker benutzt und dass man Tiere, die wir nicht auseinanderhalten können, vom Aussehen her, aber so unterschiedlich sind genetisch, dass man sagen muss, ja, diese Unterschiede im Genom, die können sich eigentlich nur dadurch erklären, dass die sich nicht miteinander fortpflanzen. Alle Tiere von Gruppe A sind im Genom so und so und die von Gruppe B sind eben anders. Also zwei Arten. Das ist dann die Hypothese.
Und wenn man das gemacht hat, dann kann man dem Ganzen noch seinen Namen geben und...
Ja, genau. Ja, einen Namen, seinen Namen dürfte man zwar theoretisch, aber das macht keiner. Das wäre, da würden auch alle sagen, ui, hat er es aber nötig. Das macht man dann schon nicht.
Der Schlanklori, um zu dem zurückzukommen. Es ist kein Zufall, dass wir ausgerechnet jetzt gerade über die sprechen wollen. Der lebt unter anderem auf Sri Lanka, du hast das gesagt, und du warst selber gerade da vor Ort und hast auch Schlanklori in ihrem Lebensraum gesehen. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, wie lebt so ein Schlanklori? Wie sieht's da aus? Wo kommt der überhaupt vor?
Ja, also die grauen Schlanklorys und vor allem die nördliche Form, die sind, ja, die bewohnen überwiegend die Trockenzone von Sri Lanka. Das ist ja im Prinzip die nördliche Hälfte eher. Da haben wir einen Trockenwald, relativ lichter Unterwuchs, nicht sehr dicke Bäume in den meisten Fällen, viele, ja, doch auch Lianen und Kletterpflanzen, die dichte Nester sozusagen bilden in den Baumkronen. Ein relativ lichter, eher trockener Wald, das sind die Habitate, die ich gesehen habe und wo auch der nördliche graue Schlanklori überwiegend vorkommt.
Jetzt haben wir von Martin gehört, die Schlanklorys bei uns im Frankfurter Zoo leben im Jimmick-Haus, im Nachttierbereich. Das heißt, mit umgekehrtem Tag-Nacht-Rhythmus, weil sie eben nachtaktiv sind. Das heißt, du bist auf Sri Lanka nachts durch die Gegend gelaufen und hast Schlanklorys gesucht.
Ja, richtig. Ich musste allerdings nicht sehr lange suchen, weil ich auch schon wusste, wo die sind. Es gibt heutzutage, also ich war in der Gegend von Polonnaruwa. In Polonnaruwa gibt es ein Primate Research Center, eine Primatenforschungsstation von Smithsonian. Seit vielen Jahren wird da Forschung an den dortigen Primaten getrieben, insbesondere an den Makaken, weil die natürlich auch vom Sozialverhalten besonders kreativ sind, sag ich mal. Aber die Leute vor Ort kümmern sich durchaus auch um die Schlanklorys mit. Und direkt auf dem Gelände dieses Forschungsinstitutes gibt es eine gute Population von Schlanklorys. Und da kann man die nachts ziemlich einfach ja, besuchen. Und das ist nicht der einzige Ort heutzutage auf Sri Lanka, wo man die einfach, ja, wo man im Prinzip eine guided Tour buchen kann, um nachts Schlanklorys zu finden. Das ist, wenn man weiß, wo die sind, ist es nicht schwer. Und seit ja auch schon eine ganze Weile weiß man ja auch, dass man, wenn man nachts Säugetiere sucht, dass man tunlichst eine rote Taschenlampe benutzt. Da viele, insbesondere nachtaktive Tiere, das rote Licht entweder gar nicht sehen oder sehr unempfindlich sind gegen das rote Licht. Und das stört die einfach nicht. Wenn man Schlanklori, die sind nicht besonders scheu, wenn da unten irgendwelche Menschen rumlaufen, das stört die nicht besonders, die ignorieren uns. Und wenn man die mit rotem Licht anstrahlt, dann machen die auch einfach munter weiter, kriegen davon einfach nichts mit. Wenn man aber einen Schlanklori mal findet und strahlt den mit einer hellen weißen Taschenlampe an und macht das am nächsten Abend wieder, dann ist er am dritten Abend wahrscheinlich nicht mehr da.
Und das wollen wir natürlich nicht. Genau. Wir wollen ja nicht die Tiere stören in ihrem natürlichen Richtig. Lebensraum. Du konntest aber dann die Tiere ja quasi beobachten bei dem, was so ein Schlanklori so tut.
Ja.
Wie verhält er sich so? Was macht so ein Schlanklori die ganze Zeit, die ihr den quasi beobachtet habt?
Ja, also die klettern durch das Geäst, sind gut angepasst an die dünneren Zweige. Also Schlanklorys sind auf den dünneren Zweigen unterwegs, kommen auch relativ tief. Die sind schon mal 10 Meter hoch oder so. Die krabbeln aber auch mal runter. Also ich habe sie auch auf Augenhöhe gefunden in den Gebüschen und sind ziemlich aktiv am Futter suchen. Was ich ganz interessant fand, das ist, dass sie wirklich alle paar Sekunden zuschlagen. Schlanklorys sind überwiegend faunivor, die fressen andere Tiere, weit mehr als Pflanzenmaterial und jagen, sind aktive Jäger, insbesondere halt nach Insekten. Und man stellt sich dann vielleicht auch so gerade, ja, wenn man das in einem Zoo macht, dann so vor, was gibt es denn da so für Futterinsekten für gängige, so eine Grille, Heuschrecke, ja. Mehlwurm, so, ne? Für so ein vergleichsweise, also so ein kleines Tier, aber naja, für einen Insektenfresser ist er so klein nicht. Ja, und wenn man dann guckt, was sie da draußen so zu sich nehmen, das ist mikroskopisch. Die fressen Ameisen also winzigste Insekten. Die fangen aus der Luft diese, ja, winzigen Fluginsekten. Gibt es ja aus ganz verschiedenen Insektengruppen, das, was einem beim Fahrradfahren dann immer
zwischen den Zähnen hängt,
in den Hals gerät, genau. Also diese ganzen Mikromücken, alles, was da rumschwirrt. Schlanklorys klettern durchs Geäst, gucken sich um und schlagen blitzschnell mit einer und manchmal mit zwei Händen einfach in die Luft und stecken sich in den Mund. Und dann krabbeln sie 3-4 Schritte weiter und machen das Ganze nochmal und stopfen sich sozusagen, ja, also wirklich lange mit diesen winzigen Insekten voll. Ein Schlanklori auf der Forschungsstation, der war immer an so einer Art Carport unterwegs, weil der da Geckos fängt. Also die nehmen auch gerne einen Gecko.
Ah, also dann, auch größere Tiere.
Auf jeden Fall, ja. Wenn sie können, dann ist das, da sind die auch bequem. Dann nehmen die gerne auch ja einen dicken Käfer. Ne? Es ist da draußen anscheinend etwas knapp und dementsprechend fressen sie sehr viel winziges Zeug. Es erinnert einen tatsächlich, also ein bisschen mit diesen sehr dünnen und langen Armen an eine Gottesanbeterin. Die halten sich nur mit den Hinterbeinen fest und bringen so die beiden Hände sozusagen vors Gesicht und dann schlagen sie einfach zack in die Luft und dann stopfen sie sich ins Mäulchen und kauen dann schnell tack, 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 tack und weiter geht's.
Sehr schade, dass wir keinen Videopodcast haben, weil das hast du gerade sehr schön nachgemacht. Jetzt sind wir ja aber ein Naturschutz-Podcast und die Schlanklorys sind, wie wir schon geklärt haben, potenziell gefährdet. Woran liegt das denn?
Probleme, die Schlanklorys haben, ist natürlich einerseits die Habitatfragmentierung vor allem, wie bei so vielen Arten. Und Schlanklorys sind eben auf dem Boden ziemlich angreifbar. Auf Sri Lanka wimmelt es von herrenlosen Hunden. Und wenn die, da haben die soweit kein Problem mit, weil die ja außer Reichweite dieser Hunde agieren. Aber wenn jetzt Schlanklorys von einer Waldinsel zur nächsten wollen, müssen sie über den Boden. Dann laufen die auch über den Boden, über Straßen. Und das ist natürlich dann durchaus echt gefährlich. Die Fragmentierung, dass einfach nicht mehr dieser Buschwald ist einfach nicht mehr lückenlos da und in abnehmendem Maße da, das ist natürlich auf jeden Fall ein Gefährdungspotenzial, das für die Schlanklorys gilt.
Und was können wir als Zoos da leisten?
Ja, da muss man tatsächlich sagen, unsere Population ist sie ist sehr klein. Und auch genetisch nicht sehr divers. Direkt einen direkten Schutzbeitrag für Wiederauswilderung oder so haben wir mit der Zoopopulation der Schlanklorys einfach nicht. Das Schicksal des Schlanklorys wird da draußen entschieden. Was man natürlich machen kann, ist es gibt wenig direkte gezielte Schutzmaßnahmen für den Schlanklori an sich. Es ist wie bei so vielen Arten, dass da der Fokus auf diese Tiere relativ gering ist. Es gibt ja einfach so viele Probleme da draußen. Eine wirksame Schutzmaßnahme für diese vielen, vielen Arten, um die sich nicht jemand den ganzen Tag kümmern kann, ist natürlich das Habitat zu schützen. Der Habitatsschutz ist halt die wichtigste Form des Naturschutzes mit Sicherheit. Und das gilt eben auch für die Schlanklorys. Wenn der Trockenwald da ist und da nicht zu viele Leute drin sind und nicht zu viele Straßen durchgehen und vielleicht noch jemand, die Straßenhunde, die herrenlosen Hunde werden da auch nicht sein, wenn da keiner wohnt, dann ist das das Beste, was man für den Schlanklori machen kann. Ansonsten gibt's natürlich schon jetzt Überlegungen, wenn die zum Beispiel auf Strommasten langlaufen, na, dass die, wenn sie sich dann erden, auf unisolierten Hochspannungsmasten, dass man da Schlanklorys verliert. Wie hoch diese Verluste sind, wissen wir aber gar nicht so genau. Also das ist ein Problem, da verliert man Schlanklorys, aber wie viele, ist nicht mal bekannt. Das wäre natürlich auch was dann auch nicht nur für Schlanklorys eine Schutzmaßnahme wäre, aber was man ja auch aus vielen Ländern kennt, für Faultiere und so weiter, dass man die Hochspannungsleitungen etwas schützt, um da weniger Wildlife zu verlieren.
Aber auch da gilt wahrscheinlich, man muss erstmal das Tier kennen, um es dann zu schützen. Und unsere Folge heißt ja nicht umsonst, kennt ja kein Schwein, weil wir da, oder dieses Format, weil wir da Tiere behandeln, die man eben nicht unbedingt kennt. Und auch da haben unsere Schlanklorys hier im Frankfurter Zoo ja vielleicht eine Rolle.
Definitiv. Also man kann natürlich, müssen wir natürlich auch schauen, dass wir irgendwie mit unserer Population, dazu beitragen, dass die Leute, die sich in situ, also im Herkunftsland um den Schutz bemühen, auch was davon bekommen und auch was davon haben, Informationsaustausch etc. Das ist natürlich auf jeden Fall, müssen wir schauen, dass wir irgendwie da sinnvoll uns beteiligen können. Da ist natürlich auch gut, wenn man mal im Herkunftsland war, mit den Leuten vor Ort mal gesprochen hat. Jetzt sind wir alle per WhatsApp verbunden und wissen, mit wem wir es zu tun haben. Wenn man sich nur per E-Mail kennt, das ist dann schon mal was anderes, weil man natürlich auch dann nicht genau weiß, wie der Subtext ist, wie man spricht. Und wenn man das 3 Tage lang mal von Angesicht zu Angesicht gemacht hat, dann weiß man auch genau, welchen Ton man da anschlagen kann und wie man sich zusammenraufen könnte.
Sehr schön. Das heißt, da hast du jetzt die Kontakte nach Sri Lanka. Vielleicht als letzte Frage noch, hast du noch einen Reisetipp für Sri Lanka, wenn man mal hin möchte? Weil Stankloris würde ich mir schon gerne mal anschauen.
Ja, also das ist eine wirklich schöne Insel und auch kulturell extrem reich. Also sowohl die Natur ist sehr reich immer noch, obwohl unter schweren Einschränkungen mittlerweile sind viele Gebiete richtig bedroht. Der größte Teil des Waldes ist weg, wie so oft. Nichtsdestoweniger, da gibt es viele Endemiten und eine fantastische Tierwelt und Pflanzenwelt. Und wie gesagt, auch kulturell interessierte Leute kommen da auf ihre Kosten. Das ist eine sehr alte, sehr komplexe und spannende Kultur, auf die man da trifft. Was ich empfehlen würde, sich von den Touristenorten, die kann man sich ein bisschen sparen. Die sind ja irgendwie überall gleich und nicht meine Sache.
Wunderbar. Vielen Dank für das Interview, Johannes.
Gerne.
Ziemlich versteckt leben sie, die Schlankloris. Sowohl in der Natur als auch hier bei uns im Frankfurter Zoo. Von Martin habe ich aber erfahren, dass zumindest die Tierpflegenden durch ein spezielles Training ganz nah an diese kleinen Primaten rankommen. Und wenn ihr ein bisschen Geduld mitbringt, dann könnt ihr sie natürlich auch bei uns im Jimmick House erleben. Johannes wiederum hat mir erzählt, dass es gar nicht so einfach ist, überhaupt zu bestimmen, wie bedroht Schlanklorys tatsächlich sind. Denn es gibt gar nicht den einen Schlanklori, sondern es ist immer noch nicht final geklärt, wer bei den Schlanklorys eigentlich eine eigene Art ist und wer zum Beispiel eine Unterart. Und das stellt uns auch beim Schutz der Tiere, zum Beispiel durch die Erhaltungszucht, vor große Herausforderungen. Wir sind damit jetzt am Ende der heutigen Folge Hinter dem Zoo geht's weiter angekommen. Mein Name ist Marco Dinter und ihr hört mich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.